Hockstein, können wir mal anfangen? Seit 8 Minuten läuft diese Aufzeichnung.
Das ist ein gutes Zeichen, dass die Aufzeichnung läuft. Hör ich gerne.
Nur weil es beim letzten Mal zum ersten Mal nach 100 Mal nicht geklappt hat.
Ja, aber du musst verstehen, dass mich das auch nachhaltig ein bisschen geschädigt hat.
Noel, du bist jung, du musst gute Nerven haben. Wir sind nicht so jung und wir haben keine guten Nerven.
So, jetzt mal aufhören mit dem Kruspeln.
Versucht er zu werfen, er trifft sowieso nicht. Er trifft eh nicht.
Versucht er, das Papier in den Mülleimer zu werfen?
Ja, er trifft eh nicht.
Das würde ich ja so gerne sehen.
Oh. Ja, daneben. Oh. Also, so, pass auf, jetzt.
Fuck, es war so knapp, ja. Es war am Rand. Es war
ja, auf knapp Rand daneben ist auch vor. Und so.
Okay, Intro ab.
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume.
F-18, Launch, First Strike Package, Trigger-Based F-18, First Strike Window, Starts, Target Terrorist is at his known location, so should be on time, also Strike, Drones, Launch, MQ-9S.
Blume, jetzt sind Sie dran.
Ich kann die Emojis nicht nachmachen, denn in diesem Chatverlauf der absoluten, obersten, innersten Führungscrew der amerikanischen Administration unter Donald dem Irren Trump, dem Ersten, nämlich sein Vizepräsident, sein Sicherheitsberater, sein Verteidigungsminister, sein Pinkelpott-Träger, keine Ahnung was, haben sich da ausgetauscht über einen echten, realen Militärschlag gegen die Houthi-Rebellen.
Es ist wie in so einem Film. Ich komme mir vor, als würde ich irgendeins von meinen früher, ich habe ja früher First-Person-Striker, ich weiß nicht, wie diese Spiele auch immer gespielt. Und das ist jetzt hier auch so. Ja, es ist so, we are currently clean on OPSEC. That is, also Operational Security, ja. Godspeed to our warriors und so. Und es ist alles Realität. Und diese Typen sitzen da und tauschen sich über irgendeinen Internetdienst darüber aus. Es hat mich sehr daran erinnert, Entschuldigung, es ist ja wichtig. Es hat mich daran erinnert, wie wir diese Bilder gesehen haben von Obama, wie sie in diesem Zimmer sitzen am Fernsehschirm und sich so angeguckt haben, wie Osama Bin Laden erschossen wurde. Schon das war ja irgendwie so live, der Krieg irgendwie so als so Live-Spiel irgendwie. Und das hier ist die Fortsetzung davon.
Nee, der Krieg ist nie ein Live-Spiel. Das ist live, ernst.
Für diese Leute schon?
Ja, Moment, das ist aber genau der Unterschied. Also das, was real vor sich geht, also meinetwegen die Operation gegen Osama Bin Laden.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie merken, der Kollege Blume macht wieder Anleihen an seine eigene militärische Vergangenheit. Es handelt sich um eine Operation. Also ich zum Beispiel hatte letzte Woche eine Operation an den Zähnen und sie war sehr, sehr unangenehm. Ich leide heute noch darunter und etwaige Einschränkungen meinerseits sind nur darauf zurückzuführen. Das ist eine Operation, so wie ich sie kenne. Für den Kollegen Blume und die Godspeed to our Warriors-Fraktion in Washington ist eine Operation natürlich ganz was anderes, klar. Machen Sie weiter, Blume. Kamerad Blume. Wir leben in einer Zeit, die den Krieg wieder verherrlicht.
Nein,
die Leute beschäftigen
Quatsch.
Sich mit dem Krieg,
Nein,
mit dem Kämpfen,
Operation,
mit dem Töten.
Operation ist ein denkbar nüchterner Begriff. Und jetzt können Sie es auch irgendwie, also das nennen Sie es, wie Sie wollen, den Versuch, Osama Bin Laden zu eliminieren, zu töten. So, whatever. Also, das war eine ernste Operation, bei dem viele Soldaten ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Genauso wie jetzt diese Bombardierung aus verschiedenen Richtungen von Stellungen der vom Iran gesponserten und unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen. Und die Bilder stumm, ohne Text, ohne Ton aus dem, wie soll man sagen, Überwachungsraum im Weißen Haus mit Obama und seiner engeren Regierungscrew. Das war von Ernst geprägt. Vielleicht war es auch nur inszeniert, aber immerhin wusste man, dass man einer ernsten Operation auch eine ernste Stimmung mitgeben muss. Und hier sieht man, wie diese Leute, diese neue Administration wirklich tickt, wie die Penäler. Die unterhalten sich über diese sehr ernste militärische Angelegenheit, wie über eine Schulhofrauferei. Und weshalb ich jetzt nicht mitgelesen habe, war, weil ich das Witzigste bzw. Entkleidendste und Entlarvendste an diesem Chatverlauf, der dann durch einen Zufall ja in die Öffentlichkeit geraten ist, die Emojis sind. Die geballten Oberarme, die kleinen Sprengbömpchen.
Und die amerikanische Flagge.
Die amerikanische Flagge, muss man sagen, in einem inflationären Gebrauch.
Naja.
Und. Also der Unernst, diese sittliche Nichtreife, diese sittliche Nichtexistenz dieser Top-Leute, Das heißt, Top-Leute sind es nicht. Sie sind nur in Top-Ämtern, aber sie sind Würstchen. Und das erschüttert einen schon echt.
Weil wir ja auch ein Informationsformat hier sind und wir jetzt sozusagen, Sie haben es gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns hinreißen lassen. Die ganze Begeisterung sozusagen, also jedenfalls auf meiner Seite über diese Vorgänge. Denn ich habe wirklich was übrig für die Absurditäten unserer Gegenwart. Haben wir die Informationsseite vollkommen vergessen? Wovon reden wir eigentlich? Wir reden davon.
Und das seit 10 Minuten?
Und das seit 10 Minuten. Wovon reden wir eigentlich seit 10 Minuten? Wir reden darüber, dass auf der privaten, ja, ich weiß auch nicht, Chat-Plattform Signal, hochrangige Mitglieder der amerikanischen Administration eigentlich sonst streng geheime Details über Angriffe von amerikanischen Einheiten, ja, oder auf Houthi-Stellungen im Jemen ausgetauscht haben und aus Versehen einen Journalisten des Atlantic mit eingeladen haben. Dazu muss man wissen, dass das Atlantic ist ein monatliches Magazin in den Vereinigten Staaten von Amerika, tendenziell eher links. Also selbst für europäische Verhältnisse würde man sagen, es ist ein linkes Magazin, was bedeutet, dass für amerikanische Verhältnisse praktisch wie so Kommunisten sind oder so. Der war mit dabei, bei diesem Chat. Ja. Pech.
Ja, so blöd muss man erst mal sein, jemanden A, in so einen Chat einzuladen, der B, dann auch noch hochgeheime Sachen transportiert und C, einen auch selber komplett nackig macht. Ja, und das kommt auf das zurück, ehrlich gesagt, ist wie eine Bestätigung dessen, was ich vor einer Woche gesagt habe. Diese Trump-Administration mit diesen Holzpfosten in den wichtigsten Ämtern wird an sich selber scheitern und vor allen Dingen am eigenen Unvermögen. Also nicht an der Bösartigkeit und an der antidemokratischen Wühlleidenschaft und Zerstörungswut, sondern an dem eigenen Unvermögen. Denn von rechts wegen, und ich glaube, dazu wird es auch kommen, müsste natürlich jetzt der Sicherheitsberater, der diesen Chat organisiert hat, der Verteidigungsminister und vielleicht sogar J.D. Vance rausfliegen. In jedem normalen Land würden die rausfliegen. Übrigens haben die Republikaner, als sich Hillary Clinton als Außenministerin mal einen ganz kleinen Stockfehler mit einer E-Mail geleistet hat, schon 100 Mal ihren Rücktritt gefordert. Dagegen ist das hier Faktor 1000. Also die müssten rausfliegen.
Ja, das ist interessant, Blome. Die scheitern an ihrer eigenen Doofheit oder Unfähigkeit. Die Frage ist natürlich bei Trump und seiner Administration, was ist eigentlich Scheitern? Also ich meine, woran können solche Leute scheitern? Wo ja Kriterien wie Lüge oder Wahrheit, wirtschaftlicher Erfolg oder Misserfolg, politischer Erfolg oder Misserfolg ja gar nicht mehr gelten. Meine ich jetzt im Ernst. Ist natürlich schwieriger dann, überhaupt von Scheitern oder Nicht-Scheitern zu reden. Ich meine, bis zur nächsten Wahl müssen wir, glaube ich, jetzt mit denen noch durchhalten. Und deshalb finde ich es interessant, dass hier eine Sache deutlich geworden ist, von der wir ja schon eigentlich schon lange wussten, nämlich die Verachtung, die Amerika für Europa hat. Das ist ja keine neue Erkenntnis. Ich erinnere an die Europa-Zuständige im Außenministerium, die seinerzeit abgehört wurde in einem Ukraine-relevanten Telefonat, wo sie gesagt hat, fuck the EU, ja, fick doch in die EU, was soll das, mir doch scheißegal, was die sagen. So, das war Victoria Nuland. Diese Leute hier, da können wir jetzt lesen, wie der Vizepräsident J.D. Vance darüber nachdenkt, ob nicht diese Luftschläge, diese amerikanischen gegen die Houthi, den Europäern mehr nützen als den Amerikanern. Und dann sagt er, I just hate bailing out the Europeans again. Ja, also ich habe wirklich keine Lust, den Europäern hier schon wieder den Arsch zu retten. Und dann sagt der Verteidigungsminister, I fully share your loathing of European freeloading. Also ich bin völlig bei dir und mit meiner Verachtung für diese europäische Trittbrettfahrerei. It's pathetic, ja, es ist echt eklig, sagt er. Die verachten uns richtig, ist Ihnen das klar? Und Sie als alter Transatlantiker?
Diese Truppe, ja, verachtet uns, beziehungsweise glaubt, sie könne uns verachten. Denn der Hinweis darauf, dass in der Tat ein größerer Teil des europäischen Handels durch den zu schützenden Suezkanal geht, weswegen diese Angriffe geflogen wäre, im Vergleich zum amerikanischen Anteil, der direkt durch den Suezkanal geht, ist natürlich einfach blöd. Noch einmal, einfach dumm. Weil die Vorstellung, es gibt einen europäischen Teil des Welthandels, der nichts mit Amerika zu tun hat, den man also darum auch nicht schützen muss, lebt ja in einer Denkwelt, Amerika ist autark und braucht keine europäischen Waren, keine europäische Zulieferung. Die braucht nichts aus Europa. Ja, wir sind ja autark. Damit spielen ja jetzt auch die Zölle, die gerade erlassen wurden. Da kommen wir sicherlich gleich noch zu. Ja, die verachten uns. Aber ich glaube, es ist eben diese Truppe. Es ist keine größere kulturelle Entfremdung zwischen Amerika und Europa, sondern nur diese Truppe da an der Spitze hat das Problem. Beziehungsweise schafft sich da gerade ein Problem.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct. Entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance-Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Sie reden sich das doch schön, Blome. Die Wahrheit ist doch, dass man hier jetzt ein für alle Mal schwarz auf weiß sieht, sozusagen Schleier, ja, der Illusion ist weggezogen. Amerika und Europa sind zwei verschiedene Kulturen. Es sind zwei vollkommen verschiedene Gesellschaftsideen. Es sind letztlich verschiedene Vorstellungen von Demokratie, von allem, was sozusagen wichtig ist. Und diese Unterscheidungen werden immer stärker. Ich finde, und das ist irgendwie lustig, ist interessant, weil Sie oder andere Leute schimpfen einen dann, ja, wenn man Linker ist, manchmal so als Anti-Amerikaner, ja, weil dann kommen so diese Diskussionen aus den 70ern, wo dann immer so der amerikanische Imperialismus und wie die CIA Allende abschießt. Und sich überall einmischt und so weiter. Und praktisch so diese großen Debatten zwischen den Linken und den nicht so Linken über die Bosheit oder Nicht-Bosheit von Amerika in der Weltpolitik. Das sind ja, ich weiß nicht, wie sehr das heute noch für Zuhörerinnen und Zuhörer ein interessantes Thema ist, aber das war mal ein echtes Thema, ja. Der Kampf der Linken gegen den US-amerikanischen Imperialismus.
Den sogenannten US-amerikanischen Imperialismus.
Okay, der Kampf gegen den US-amerikanischen Imperialismus ist inzwischen die Sache von Ursula von der Leyen und die ist Chefin der Kommission in Brüssel. Das heißt also, da ist sozusagen Europa aber mit einiger Verspätung da angekommen, wo viele Linke schon in den 70er, 80er Jahren waren. Just saying.
Augstein, ich verstehe, dass Sie im Alter
nostalgisch werden.
Rückblickend auch Ihr Leben heile machen wollen. Und es rückwirkend rationalisieren wollen. Ganz typisches Phänomen bei älteren Menschen, die rückwirkend, rückblickend sagen wollen, nein, damals war das schon richtig. Das sah falsch aus, aber das war, wenn man es heute betrachtet, total richtig. Das lassen Sie mal schön stecken. Natürlich waren das schon immer zwei kulturelle Planeten. Gipfelnd übrigens in dem schönen Buch von Robert Kagan damals, Lieblingslektüre von Joschka Fischer als Außenminister, und das ist auch schon über 25 Jahre her, auf Power in Paradise. Da war die USA, Amerika war der Mars und Europa war Venus. Die Vogue Venus. Ohne das Wort Vogue, das war damals nämlich noch nicht erfunden. Also diese kulturelle Differenz, die wir ja beim Besuchen der Amerikaner und die Amerikaner bei Besuchen bei uns, jeder fühlen konnte und jeder wissen konnte, der weiß, wie ein europäischer Sozialstaat funktioniert, der in den USA in der Form gar nicht existiert. Auch das ist ja eine kulturelle Prägung und ein großer kultureller Unterschied. Die Rolle des Staates im Vergleich zum Einzelnen, die Individualität des Einzelnen in der Gesellschaft im Vergleich zu einer eher, wie soll man sagen, gesellschaftlich kollektiveren Auffassung. Die Frage ist doch nur, wie geht man mit dem Unterschied um? Wie ist man früher mit diesem Unterschied kultureller Natur umgegangen? Und an der Spitze vor allen Dingen, also die Verantwortlichen, die politisch Verantwortlichen. Und wie geht man heute damit um? Insbesondere auf Seite der USA.
Nein.
Und das hat sich verändert. Der Unterschied, um es kurz zu machen, nachdem ich sehr viel geredet habe, es war aber auch vergleichsweise klug. Der Unterschied ist, heute wird die kulturelle Differenz, die immer schon da war, vollkommen anders instrumentalisiert. Sie wird anders interpretiert. Und das macht dann in der realen Lage den Unterschied.
Sie reden immer zu viel.
Das ja, das war jetzt zu lang.
Man verliert komplett seinen Faden. Ey, das ist irgendwie nicht.
Na, aber ich habe es aber hinten zusammengebunden.
Beim nächsten Mal mache ich eine Stoppuhr.
Wer es bis dahin geschafft hat vom Zuhörer.
Ja, genau. Wir haben alle unsere Leute schon verloren.
Nein!
Okay, man kann ihnen zuhören, wie sie sich das durch ihre rosarote Brille schönreden. Die Wahrheit ist, dass Europa ist genau das Gegenmodell zu Amerika, und zwar in jeder Hinsicht und jetzt erst recht. Also ich meine, wenn die Amerikaner auf Protektionismus setzen, setzen die Europäer auf, zumindest auf Freihandel. Wenn die Amerikaner auf imperiale Gesten setzen und auf Gesten der Macht, setzen die Europäer auf Verträge und auf internationale Institutionen. Wenn die Amerikaner auf Deals setzen, setzen die man einfach mit wechselnden Partnern jemals so macht wie man will, setzen die Europäer auf Bündnisse und auf Prinzipien. Das heißt, sie haben in wesentlichen Fragen, Entschuldigung, des Miteinanders komplett konträre Positionen und Kulturen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie sie diesen Gap noch bridgen wollen.
Das haben Sie sehr schön gesagt. Ich will jetzt mal den Gap zu bridgen versuchen. Und hatte keine Zahn-OP. Ich glaube, Sie können es daran sehen, dass Ihre ganze Beschreibung zwar stimmt, der konträren Position, aber das nicht heißt, dass das kulturell so eingegraben ist, dass es nie wieder anders sein könnte. Denn man kann sich ja vorstellen, dass der nächste amerikanische Präsident, wann immer er an die Macht kommt, und egal ob er Demokrat ist oder Republikaner, ganz viel von dem wieder rückgängig macht. Und zwar mit einem Fingerschnippen. So leicht wäre das ja. Die Zölle mit einem Fingerschnippen rückgängig machbar. Der Ausstieg aus vielen vielfältigen internationalen Abkommen mit einem Fingerschnitt rückgängig machbar.
Das glauben Sie doch selber
und,
nicht.
Und naja, wir haben es schon einmal gesehen. Stopp. Wir haben es einmal gesehen. Nach Donald Trump kam Joe Biden und hat Amerika zurück in die, klingt so doof, wertebasierte, regelgebundene internationale Politik geführt.
Aber in der ersten Amtszeit hat Donald Trump nicht so viel Schaden angerichtet wie jetzt, weil jetzt war die Vorbereitung besser und er hatte auch andere Verbündete auf seiner Seite, die sozusagen viel, viel straffer das durchgezogen haben. Das hier lässt sich deshalb nicht mehr rückgängig machen, weil es keine Zuverlässigkeit mehr gibt, wie es dann immer so weitergeht. Und so ein permanentes Hin und Her, Zoll ein, Zoll aus, ja, rin in das Agreement, raus aus dem Agreement, so funktioniert es ja nicht, weil die Player, Wahnsinn, ich habe jetzt auch diese ganze Terminologie mir so angeeignet. Die Player brauchen ja zuverlässige Rahmenbedingungen und man wird sich wegorientieren dann. Die Märkte werden sich umorientieren. Die Deutschen mit ihrer exportorientierten Industrie werden jetzt anfangen, sich um ihre europäischen Partnerländer zu kümmern und gucken, wie sie da exportieren können, um sozusagen das, was wegfällt, in Amerika wettzumachen. Und das heißt, hier ist eine tiefe Strukturveränderung angestoßen worden, die doch, das glauben Sie doch selber nicht, dass die in 4 Jahren einfach rückgängig gemacht wird.
In vielen Punkten glaube ich das schon, aber an einem Punkt haben Sie recht. Die Unsicherheit, die Donald Trump da reingetragen hat, die Verunsicherung, führt ja gerade dazu, dass die Europäer und die Deutschen eben auch, vielleicht die Deutschen sogar zuvorderst, jetzt für ihre eigene Verteidigung selbstständig sorgen wollen, sogar bis zu einem Maße, wo man sagt, in Wahrheit geht es auch ohne die Amerikaner. Das wird sich nicht mehr so bald wieder verändern. Das stimmt. Ob das aber ein kultureller Unterschied ist oder einfach die Einsicht in eine andere Arbeitsteilung rund um den Globus, das werden wir dann noch sehen. Und nach rund 50 Tagen Donald Trump ist das ja eine erste Bilanz. Dieser Mann hat seine Freunde und seine Gegner zusammengeschweißt. Die Europäer tun jetzt was für sich selber. Selbst die Grönländer, die wirklich echt gar nichts mehr mit ihrem ehemaligen Kolonialherren Dänemark zu tun haben wollten und eher in Richtung USA neigten, flüchten sie sich jetzt zurück in Richtung Dänemark, in Richtung Europäische Union, weil die Amerikaner, weil Donald Trump und J.D. Vance gesagt haben, wir holen uns jetzt dieses Stück Land da einfach. Es ist riesengroß, es gefällt uns, wir wollen es haben, wir kriegen es. Bam.
Aber wenn Sie Grönländer wären, jetzt mal im Ernst, also stellen Sie sich mal, also ich habe mich zum Beispiel heute Morgen, habe ich mir vorgestellt, ich bin Grönländer. Das fällt in Berlin.
Das stelle ich mir
so
auch
schwer.
Häufiger vor morgens. Ja, gerade morgens.
Ich in weiß Berlin bin ich, fühle ich mich tagsüber eigentlich oft, gerade im Winter, wie ein Grönländer. Und habe dann heute eben gedacht, wenn ich Grönländer wäre und ich hätte jetzt die Möglichkeit, einen amerikanischen Pass zu bekommen und ich kann aber auch irgendwie Grönländer bleiben und in Grönland praktisch meine grönländische Scholle, also Eisscholle, weiter so bedienen und da und so. Und ich krieg, und dann geben die mir vielleicht noch ganz viel Geld, weil die haben ja vergleichsweise viel Geld, die Amerikaner. Und es sind ja sehr, sehr wenig Grönländer im Ganzen. Im Großen und Ganzen muss man sagen, es gibt gar nicht so viele Grönländer. Ich glaube, ich würde dieses Angebot annehmen. Würde ich sagen, it's a good deal for me. Ich weiß nicht, was das auf Grönländisch heißt. Meine Tag jedenfalls. Und würden Sie das nicht annehmen? Würden Sie nicht sagen, den amerikanischen Pass nehme ich auf jeden Fall im Verhältnis zu einem grönländischen Pass?
Ja, aber Nationalstolz ist ja was Irrationales mitunter. Und darum haben ja die Grönländer gesagt, wir wollen diesen Besuch von J.D. Vance' Frau, vollkommen absurd, die wollte da hinreisen, wir wollen diesen Besuch nicht, sie wollte da hinreisen, einem Schlittenrennen zuschauen, einem Pinguin-Weitwurf, glaube ich, auch beiwohnen.
Was man halt so macht in Grönland. Das ist natürlich die andere Sache. Das ist natürlich das zweite Problem, ist Grönland ist natürlich im Wesentlichen relativ langweilig.
Naja, es sind weite Gedanken, die da schweifen können, einfach weil das ein weites Land ist. Und jetzt haben die Grönländer gesagt, nein, wollen wir nicht. Und jetzt kommt J.D. Vance selber. Aber, und da sehen Sie, wie stark die Grönländer sein können, wenn sie geschützt sind und quasi im Rücken die Europäer haben. Dieses Ehepaar flüchtet sich jetzt auf die amerikanische Airbase. Sie besuchen nur noch die Airbase. Sie trauen sich nicht mehr in die Straßen von Nuuk.
Nuuk?
Nuuk ist, glaube ich, also eine wichtige Stadt in Grönland.
Gut, nur genug von Nuuk.
Auch schon ein gutes Stichwort, genug ist genug jetzt mit dem Thema, kommt mal rüber jetzt. AfD vielleicht nochmal, oder?
Ja, stimmt, AfD. Der Bundestag hat es nicht für richtig befunden, beziehungsweise die dort vertretenen Parteien, einem AfD-Vertreter, einem AfD-Abgeordneten einen Platz im Vizepräsidentenamt des Deutschen Bundestages zuzubilligen, was normalerweise unter den Parteien, nicht immer, aber allermeistens üblich ist und gängig ist. Also man muss das ja mit Mehrheit einen Mann oder eine Frau in dieses Amt hineinwählen und dann braucht es halt auch die anderen Parteien, solange man nicht alleine im Saal die Mehrheit hat und davon ist die AfD noch ein ganzes Stück entfernt. Und ich frage mich, so richtig ich das in der Vergangenheit vielleicht gefunden habe, ob das dieses Mal auch richtig war. Mit 20% Wahlergebnis für die AfD, mit knapp 25% der Mandate im Deutschen Bundestag. Man kann die raushalten, aber sollte man es wirklich tun? Ist das klug, Augstein? Frage an den Moralstrategen.
Ja, es ist gut. Puh, also ich bin ja grundsätzlich skeptisch, wenn wir Politik moralisieren. Das machen andere Leute viel besser als ich. Ich bin eigentlich dagegen. Wir sind ja auch ein Informationsmedium, sage ich immer wieder. Insofern hier auch nochmal als Hintergrund. Die AfD hat nach der Konstituierung des neuen Bundestages einen eigenen Kandidaten aufgestellt für den Posten des Vizepräsidenten. Und zwar den ehemaligen den ehemaligen Luftwaffe Gerold Otten. Ja, ich kann auch nichts dafür. Entschuldigung, die Militarisierung Deutschlands ist in meinem Kopf noch nicht angekommen. Es ist ein Luftwaffenoffizier, ist kein tschechischer Chefchemiker. Jedenfalls ist der Mann nicht gewählt worden. Ja, Mann, es tut mir auch leid.
Augstein, Ihnen geht wie J.D. Vance und Peter Hecksack, oder wie der heißt, die sittliche Reife ab. Und wir sind noch nicht mal dabei, die Houthi zu bombardieren. Wir sind nur dabei, über die AfD zu reden.
Ist fast genauso schlimm. Pass auf, ich bin im Prinzip eigentlich der Meinung, wenn 10 Millionen Leute oder 12 oder was die AfD wählen, dann sollten sie im Parlament auch ganz genauso mitmachen wie alle anderen. Eigentlich müsste das so sein. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, das Parlament ist ein spezieller Raum. Das Parlament ist der Tempel der Demokratie. Es ist ein quasi sakraler Raum. Auch in unserer durch und durch profanen Gesellschaft hat das Parlament eine Würde, die über seine reine Funktionalität hinausgeht. Und das meine ich jetzt übrigens bitter ernst. Das Parlament ist heilig. Und wer im Parlament mitmacht und dort Posten besetzen will, muss sich dieser besonderen Würde des Ortes auch irgendwie so gewachsen und wert und würdig selber zeigen. Und das tut die AfD nicht. Das tut die AfD nicht. Das haben wir bei der ersten konstituierenden Sitzung, haben wir es gleich wieder gesehen, wo die geschimpft und dazwischen gebrüllt und geschrien haben und sich einfach in jeder Hinsicht benommen haben wie die Lausebänge. Entschuldigung, ja. Auf jeden Fall nicht für eine bürgerliche Partei. Ich weiß nicht, ob sie das sein wollen, aber jedenfalls benehmen sie sich nicht so. Und ich würde sagen, pass auf, in einem Satz, solange die nicht gelernt haben, wie man sich richtig benimmt im Parlament, nö, muss das Parlament sie auch nicht mitmachen lassen. Es gibt nämlich keinen Rechtsanspruch auf diese ganzen Posten dort.
Sie haben mit all dem recht. Die haben sich zum Teil einzelne von denen benommen wie der Pöbel. und das ist des Hauses Würde nicht angemessen und darum muss man sie nicht wählen. Und es gibt übrigens auch keinen Anspruch und schon gar keinen Rechtsanspruch, auch wenn das die AfD gerne manchmal behauptet. Und trotzdem, glaube ich, müssen wir jetzt mal einen Schritt weiterkommen. Wir müssen zumindest mal darüber nachdenken, ob der Umgang, den man mit der AfD gepflegt hat, ganz banal, ganz nüchtern betrachtet, zum Erfolg geführt hat, nämlich diese Partei kleiner zu machen, muss man sagen, nein, hat es nicht. Und ein Teil des Umgangs mit dieser Partei war eben der Umgang im Parlament mit ihr. Ihr also keinen Bundestagsvizepräsidenten zu geben, ihr also keinen Ausschussvorsitzenden zu geben, in zumindest der vergangenen Legislaturperiode. All das, worauf man nach dem Cremant der demokratischen Parteien eigentlich Anspruch hat. So sehr man auch politischer Gegner mit unterschiedlichen Ansichten ist und war. Wenn das also nicht funktioniert hat, wäre das ein Grund, darüber nachzudenken, was könnte denn dann funktionieren? Wenn das Ziel das Gemeinsame ist, die AfD lieber kleiner im Bundestag zu haben, als größer im Bundestag zu haben. Und darüber nachzudenken, ob es nicht einen anderen Umgang auch gibt, der darauf basiert, es mal zu versuchen.
Versuchen, wie verstehe ich nicht mal. Mal ausprobieren. Ja, komm, lass doch die Nazis mal mitmachen, dann werden wir doch sehen, wie es läuft. Hey, wenn es nicht läuft, dann eben nicht mehr. Und so.
Moment, das machen Sie sich jetzt zu einfach. Man könnte doch hingehen, und das genau darauf wollte ich hinaus.
Wir sind doch nicht in der Sandkiste. Moment. Lass sie doch mal mitspielen und wenn sie nett sind, dann dürfen sie auch weiter mitspielen. Hä?
Naja, also möglicherweise sind wir im Moment in der Sandkiste. Solange du nicht gesagt hast, dass ich nett bin, darfst du nicht mitspielen. Solange du nicht die Förmchen in der Reihenfolge dahin legst, wie ich das gerne hätte, wie das üblich ist, darfst du nicht mitspielen. Mit Sand wird hier sowieso nicht geworfen. Und das ist zwar 100-mal eine Sandkiste, aber jetzt fliegst du raus. Nee, man könnte doch probieren, irgend so einen AfD-Heini zum Vizepräsidenten zu wählen. Und wenn der sich in der ersten Sitzung oder der zweiten oder der dritten daneben benimmt, wenn er unfähig ist oder unwillens ist, der Würde des Hauses gerecht zu werden, dann wählt man ihn wieder ab. Dann hat man es aber probiert. Dann hat man übrigens auch die Opfererzählung gebrochen.
Ach, die Opfererzählung, die brauchen die so dringend zum Leben. Es wird immer wieder irgendeine andere Opfererzählung geben. Seit dem Jahr 2017 ist der Alterspräsident im Bundestag nicht derjenige, der am ältesten ist, sondern derjenige, der der Dienstälteste ist. Und trotzdem beklagt sich die AfD wieder, dass ihr Abgeordneter Gauland, obwohl 84, also der Älteste, nicht diesen Posten bekommen hat. Dabei ist es echt ein ganz, ganz alter Hut. Irgendwie daran sehen Sie doch, dass die Opfererzählung sich diesen Leuten sowieso nicht nehmen lässt.
Aber dann gehen Sie doch mal auf das Argument ein. Warum sollte man es nicht mal probieren?
Weil
man ja die Rückfahrkarte noch hat.
Aber sehen Sie, und das ist das Schöne daran, weder Sie noch ich sind Bundestagsabgeordnete, sondern wir sind einfach nur wir. Die Bundestagsabgeordneten haben aber für sich beschlossen, das so und so zu handhaben. Und das meinte ich vorhin, der Bundestag ist wie so eine Art Arkanum, ja, eine Art Heiligtum mit eigenen Regeln und Gesetzen. Die machen da ihr eigenes Ding. Die Bundestagspräsidentin hat das Hausrecht und das Polizeirecht in diesem Gebäude. Ist Ihnen das klar? Das heißt, im Bundestag gelten auch buchstäblich andere Regeln als außerhalb. Das wissen die meisten Leute gar nicht. Das erfährt man dann immer, wenn Strafverfolgungsbehörden gegen Parlamentarier ermitteln wollen, muss erst ihre Immunität aufgehoben werden. Denn ein Polizist darf einen Abgeordneten gar nicht einfach so festnehmen, wenn nicht die Bundestagsverwaltung sagt, ja, okay, kannst du. Das heißt, es ist tatsächlich ein Ort mit anderen Regeln. Und deshalb finde ich es völlig in Ordnung, wenn die Parlamentarier ihre Regeln so interpretieren. Da haben sie meine Unterstützung in dieser Autarkie.
Sie meinen, man könnte im Parlament auch länger als 2 Stunden mit dem Auto parken und weil andere Regeln gelten, kriegt man kein Knöllchen?
Im Parlament, ja, natürlich. Sie müssten dann mit Ihrem Auto sozusagen quasi vom Flughafen mit dem Zug in den Bahnhof reinfahren und dann können Sie das machen. Was soll das denn jetzt?
Das Parlament ist doch nicht ein Raumschiff, auch wenn das witzigerweise die AfD ja dem Parlament und dem politischen Betrieb immer vorwirft. Also das ist doch kein abgehobenes Ding, das nichts zu tun hat mit dem Rest der Welt, den es dann auch noch durch Zufall in Deutschland regiert. Sie haben recht, eine eigene Würde und diese ganzen Regeln und vielleicht haben sie auch noch livrierte Saaldiener, haben sie nämlich wirklich. Das gibt es auch nicht überall, stimmt schon. Und trotzdem ist es doch Teil der realen Welt. Das heißt, sie müssen sich rechtfertigen in der realen Welt vor den realen Bürgern, die dieses Parlament gewählt haben. Es ist ihr Parlament, es gehört dem deutschen Volke und nicht sich selbst.
Aber die Abgeordneten sind frei, Blume.
Ja, das sind sie. Die Frage ist nur noch einmal, und damit kommen wir auf den Anfang zurück. Ist es klug, sich einfach weiter so zu verhalten, wie man sich bis zuletzt verhalten hat? Oder muss man anfangen, sich in diesem großen, neobarocken Betonding, Stein-Ding namens Parlament und Reichstag anders zu verhalten, weil die Situation sich verändert hat? Diese Partei AfD ist jetzt doppelt so groß wie vorher im Deutschen Bundestag und ich glaube nicht, dass man genauso umgehen kann mit ihr, wie man das getan hat, als sie noch halb so groß war.
Okay, Sie haben gesagt, kein weiter so mit der AfD. Das Bundesverfassungsgericht sagt, aber weiter so mit dem Soli. Wie finden Sie diese Umleitung, Überleitung von
einem? Ja, ich fand es eine Umleitung, wenn ich
eine Umleitung.
Aber es hat was miteinander zu tun, denn ich zitiere jetzt anonym zur Sicherheit, auch zur Sicherheit dieser Person, anonym einen Satz, den ich nach diesem Soli-Urteil, dass der nämlich weitergezahlt werden muss, zumindest von den 10% Spitzenverdienern, Gutverdienern in Deutschland, die ihn halt bislang gezahlt haben noch. Also ein Zitat aus diesem Kreis lautete: Ich zahle keinen Soli mehr für den Osten, solange die AfD wählen. Da fiel auch noch der Satz: Ich will mein Geld zurück. Nachdem wir dem halben Osten die Bürgersteige vergoldet haben, wählen die zum Dank dann AfD in Sachsen bis zu 40-45% der Erststimmen.
Sie meinen Demokratie als Investitionsgeschäft und wenn der Return nicht stimmt, dann cuttet man seine Losses short und was? Spinnen Sie jetzt völlig? So funktioniert es halt nicht.
Naja, ich habe ja jemanden zitiert, aber ich glaube, in Westdeutschland gibt es ein gewisses Gefühl.
Dankbarkeit, Dankbarkeit. Hello, where is thank you? Kann ich auch allen nur empfehlen. Guck doch mal, Saturday Night Live, die Reinszenierung des Gesprächs Trump-Zelensky-Vance im Oval Office, die berühmte Szene, so, hello, where is thank you? Sehr komisch. Und hier ist auch, Sie finden auch das, wann haben die Ossis eigentlich Danke gesagt in den letzten 15 Sekunden, während wir hier miteinander reden? Wann haben die Ossis eigentlich Danke gesagt?
Naja.
Sie sind wie J.D. Vance mit Zelensky.
Oder wie viele von Ihnen haben AfD gewählt in der Zwischenzeit, in den 15 Sekunden, die wir darüber sprechen? Nein, aber jetzt nochmal im Ernst. Der Solidarzuschlag wurde ja erhoben wie eine Sondersteuer nach der Wende, um den kaputten Osten zu sanieren. Der nun wirklich kaputt war, das erinnern viele Menschen in Ostdeutschland nicht mehr so gut. Da war es dann eher die Treuhand oder alles, was danach kam, was dann den Osten wirklich kaputt gemacht hat. Naja, sei es wie es sei. Also dafür wurde das Geld aufgewandt, auch zum Beispiel für Rentenzahlungen an viele, viele, viele Menschen, die in Ostdeutschland in Rente gegangen sind, ohne dass sie jemals in das Rentensystem, aus dem sie jetzt Rente bekommen, eingezahlt zu haben, weil sie das natürlich nicht konnten. Sie lebten nämlich in der DDR, mithin historisch, und das ist sehr zu bedauern, auf der falschen Seite des Zaunes. Also für all diese Gelder und Zuflüsse von West nach Ost wurde der Solidaritätszuschlag erhoben. Auch in Ostdeutschland hat damals natürlich wesentlich weniger eingebracht. Und 35 Jahre nach der Wende und 5,5 Jahre nachdem der Solidarpakt II, also der offizielle Aufbau Ost, offiziell für beendet erklärt worden ist, wird das Ding jetzt noch einmal für weitere Äonen von Jahren genehmigt. Das verstehe ich nicht.
Also,
der Zweck ist weg.
Mann, Blume, ich dachte, Sie sind doch Politikjournalist, Sie sind doch der Politikchef von RTL. Da ist Ihnen gar nicht klar, dass es sich hier um ein politisches Urteil handelt. Sind Sie auf die Idee vielleicht schon mal gekommen, dass dieses Verfassungsgericht nicht noch eine Bundesregierung sozusagen aus der Spur schießen will mit so einem Urteil wie bei der letzten? Hat doch das Verfassungsgericht der Bundesregierung dieser armen, wirklich inzwischen ja fast tragischen Ampelkoalition gesagt, die 60 Milliarden, die ihr euch aus dem Corona-Topf genehmigen wolltet, hey, das Geld, das könnt ihr gar nicht ausgeben, das geht so nicht, ist verfassungswidrig. So, hier geht es um was 12, ist weniger Geld, aber immerhin. Das wollten die denen einfach nicht zumuten. Deshalb haben sie gesagt, ja, der finanzielle Mehrbedarf, der ist eben nicht evident entfallen. Das ist eben nicht evident entfallen. Das sieht man daran, dass es Leute gibt, die sagen, es ist nicht ganz klar, ob es noch einen Mehrbedarf gibt oder nicht. Also sagt das Verfassungsgericht, es wird darüber noch diskutiert. Also es ist nicht evident. Also könnt ihr das Geld weiter ausgeben. Ich gebe zu, es ist für Laien schwer nachzuvollziehen. Aber diese Leute in den roten Roben spielen in Deutschland eine ganz, ganz wichtige Rolle.
Ja, und ich bin auch weit entfernt davon, das als politisches Urteil zu untergraben, muss man ja beinahe sagen. Aber zur Kenntnis nehmen sollte man trotzdem, dass es verdammt schwierig zu verstehen ist. Und vor allen Dingen, dass es die Politik auf ein ganz seltsames Gleis setzt. Weil Wenn die Politik, wenn die Parteien, die abgewählten Abgeordneten, von denen wir eben sprachen, der Meinung sind, dass gut und besser Verdienende, meinetwegen in Anführungsstrichen die Reichen in Deutschland, mehr zahlen sollen oder bis auf Weiteres mehr zahlen sollen, dann kann man das ja machen, dann sollen diese Politiker wiederkommen, wenn sie eine Mehrheit haben für eine Steuererhöhung dieser Art. Aber sie sollen sich bitte nicht hinter dem Soli verstecken, den sie am Ende jetzt für alles Mögliche benutzen. Es ist eine Reichensteuer, die nicht Reichensteuer genannt wird. Ich habe was gegen Reichensteuern, ich würde aber akzeptieren, wenn die Mehrheit eine beschließt.
Ja.
Und dann zahle ich das oder ich zahle das nicht, je nachdem, ob ich davon betroffen bin. Aber zu sagen, wir haben da eine Reichensteuer und die können wir mit den Kosten, den vermeintlichen, zwar nicht mehr evidenten, aber auch nicht evidenten Kosten der deutschen Wiedervereinigung von vor 35 Jahren rechtfertigen. Und das noch für weitere Jahrzehnte.
Ja, aber lieber,
das ist zu billig.
Also erstens,
das ist zu einfach. Das macht es der Politik viel zu einfach.
Also erstens sind es nicht Jahrzehnte, sondern man geht davon aus, dass dieses, selbst der Mann bei der SPD, der sich über dieses Urteil gefreut hat, hat gesagt, er geht davon aus, dass man das jedes Jahr wird überprüfen müssen. Allgemein sagt man, mindestens bis zum Jahr 2030 könnte das noch gelten und so weiter. Weiß ich jetzt nicht. Ich bin aber trotzdem auch gar nicht Ihrer Meinung. Denn
da steht aber drin, wenn nicht nachweisbar evident ist, dass es keinerlei Kosten mehr nach gelagerte Kosten der deutschen Wiedervereinigung gibt, dann erst darf man das Ding aufheben, beziehungsweise dann erst muss man den Soli einstellen und quasi anders finanzieren. Aber diesen Zustand wird man ja niemals
erreichen.
Sie wissen
aber doch ganz genau,
es wird immer irgendwelche Kosten der Wiedervereinigung.
Ja, aber Sie wissen doch auch, dass eine Steuerreform, dafür hat gar keine Regierung mehr sozusagen ist in der Hose in diesem Land. Keiner traut sich, dieses Fass aufzumachen. Hier handelt es sich um Geld, was ja anders als bei der Einkommenssteuer geht, das Geld ja direkt an den Bund. Das muss er sich nicht teilen mit den Ländern und den Kommunen. Und der Bund wird sich dieses Geld einfach nicht mehr nehmen. Das ist einfach die Realität. Das heißt, wir haben ja eine politische Realität, an der wird sich gar nichts mehr ändern. Und ich finde, wenn man überhaupt diese Gerechtigkeitsdebatten führen will und sagt, die Reichen müssen mehr Lasten tragen, dann kann man doch jetzt eigentlich immer sagen, aber das tun sie ja mit dem Soli bereits. Und insofern ist sozusagen die Beteiligung der Wohlhabenden an der Finanzierung der Krise und ich weiß nicht was, hier bereits ja passiert. Also ich meine, man könnte auch sagen, es hat auch einen befriedenden Effekt. Denn es ist ja ehrlich gesagt eine Menge Geld, um die es da geht. Für die Leute.
Aber das ist doch durch die Brust ins Auge. Das ist doch genau die Form von Politik, die keiner mehr versteht. Wir wollen zwar jenes Ziel erreichen, aber unsere Argumente sind nicht überzeugend genug, dass uns eine Mehrheit dahin folgt. Ha! Da ändern wir nicht die Argumente, da ändern wir auch nicht das Ziel. Wir machen einfach einen Umweg. Wir machen es durch die Hintertür. Das sehen die Leute doch. Ja, okay, die Zahl der Betroffenen ist mit ungefähr 6 Millionen vergleichsweise klein in einem Land mit 84 Millionen Einwohnern. Und trotzdem, das ist doch genau die Form von Politik, mit der sie im Alltag, im Privatleben niemals durchkämen.
Ja, aber die, ich glaube, das Mitleid der weit überwiegenden Mehrheit der Deutschen mit den Menschen, die den Soli bezahlen müssen, hält sich in engen Grenzen, lieber Kollege Blume.
Tja, Augstein, ja, vielleicht. Kein Mitleid. Und es ist auch kein Witz. Kein Mitleid und kein Witz. Die Sektsteuer wurde anno Domini 1902 im Deutschen Kaiserreich eingeführt, um die neue kaiserliche Flotte, schimmernd lag sie im Sonnenlicht, zu finanzieren. Die kaiserliche Flotte ist gesunken, mehrfach. Das Deutsche Kaiserreich ist ebenfalls untergegangen. Dann kam noch eine ganze Menge, was auch nicht, also eine ganze Menge kam dann noch. Aber eines hat überlebt, wie die Termiten nach dem Atomschlag. Die deutsche Sektsteuer. Die Sektsteuer wird immer noch erhoben. Und daran sehen Sie, dass nichts so lebens- und widerstandsfähig ist wie Steuern.
Tschüss Blume, bis nächste Woche. Danke und auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen und darauf einen kleinen Sekt besteuert.
Einen kleinen Schaumwein. Eigentlich heißt es nämlich Schaumweinsteuer. Aber egal.